5. Mose, Kapitel 7, Abvers 16, hört das Wort Gottes. Du sollst alle Völker verzehren, die der Herr, dein Gott, dir gibt. Dein Auge soll nicht mitleidig auf sie schauen, und du sollst ihre Götter nicht dienen, denn das würde dir zum Fallstrick werden. Wenn du aber in deinem Herzen sagst, diese Völker sind zahlreicher als ich, wie kann ich sie aus ihrem Besitz vertreiben? So fürchte dich nicht vor ihnen. Gedenke doch an das, was der Herr, dein Gott, dem Pharao und allen Ägyptern getan hat. An die gewaltigen Prüfungen, die deine Augen gesehen haben. An die Zeichen und Wunder und an die starke Hand und den ausgestreckten Arm, mit denen der Herr, dein Gott, dich herausgeführt hat. So wird der Herr, dein Gott, an allen Völkern handeln, vor denen du dich fürchtest. Dazu wird der Herr, dein Gott, Hornissen unter sie senden, bis die Übriggebliebenen und diejenigen, die sich vor dir versteckt hielten, umgekommen sind. Lass dir nicht grauen vor ihnen, denn der Herr, dein Gott, ist in deiner Mitte, ein großer und furchtgebietender Gott. Und der Herr, dein Gott, wird diese Völker nach und nach vor dir vertreiben. Du kannst sie nicht rasch aufreiben, sonst würden sich die Tiere des Feldes zu deinem Schaden vermehren. Der Herr, dein Gott, wird sie vor dir dahingeben und sie in große Verwirrung bringen, bis sie vertilgt sind. Und er wird ihre Könige in deine Hand geben und du sollst ihren Namen unter dem Himmel ausrotten. Kein Mensch wird vor dir bestehen, bis du sie vertilgt hast. Die Bildnisse ihrer Götter sollst du mit Feuer verbrennen, und du sollst das Silber oder Gold nicht begehren, das daran ist, und es nicht an dich nehmen, damit du nicht dadurch verstrickt wirst. Denn dies ist dem Herrn, deinem Gott, ein Greuel. Darum sollst du dem Greuel nicht in dein Haus bringen, dass du nicht im gleichen Bann anheimfällst wie er. Als Scheusal und als Greuel sollst du es verabscheuen, denn es ist dem Bann verfallen. Lasst uns beten. Ewiger Vater, allmächtiger Gott, wir bitten um deine Gnade. Herr, wir bekennen, dass wir teilweise müde sind, dass wir teilweise unkonzentriert sind. Herr, wir bekennen, dass dein Wort manchmal schwierig ist. Wir bitten, dass du uns hilfst, dass du uns offene Ohren gibst, einen klaren Verstand und offene Herzen, damit wir deine Wahrheit verstehen. Wir bitten, dass du uns deinen Geist gibst, damit dein Geist dein Wort in uns anwendet. Wir bitten dies in Jesu Namen. Amen. Jetzt will ich euch eine Frage stellen, und zwar, was ist für euch die größte Herausforderung im Leben? Beziehungsweise die größte Herausforderung, vor der ihr steht? Vielleicht sind es Prüfungen. Vielleicht ist es die Jobsituation, vielleicht ist es irgendwas anderes im Leben, wo ihr denkt, wie soll ich das nur meistern? Und Israel stand genau vor dieser Situation. Israel stand vor der Situation, die sich fragen musste, was sollen wir tun? Wie sollen wir die schaffen? Wie sollen wir Kanaan einnehmen? Wie sollen wir in dieses Land gehen? Und Mose versucht, das Volk zu ermutigen, zu ermahnen. Und er versucht, das Volk zu ermahnen, nicht weil das Volk so stark ist und so groß ist. Erinnert euch an Kapitel 7, Vers 7. Ihr seid das Geringste unter allen Völkern, sagt Gott. Also Mose versucht nicht, dem Volk Mut zu machen und zu sagen, ihr packt es schon. Ihr seid groß, ihr schafft es. Sondern er will das Volk ermutigen, indem sie auf Gott schauen. Ich glaube, das gleiche Prinzip gilt für uns heutzutage. Wenn wir vor Herausforderungen und Aufgaben in unserem Leben stehen, dann sollen wir nicht auf uns schauen, sondern als erstes auf Gott schauen. Und vor allem, glaube ich, gilt es auch nicht nur im privaten Leben, sondern als Gemeinde, als Kirche. Denn wir müssen beachten, dass Gott hier zum Volk spricht als allererstes und nicht zum Einzelnen im Volk. Wir leben in einer Kultur und Gesellschaft, in der sich alles ums Individuum dreht. Hatte gerade noch vor dem Gottesdienst den Witz gemacht, wer postet heutzutage noch Fotos auf Facebook, die gehören auf Instagram. Und das ist diese Kultur, wir posten Selfies von uns überall heutzutage, weil das ist das, worin wir leben. Uns wird beigebracht, du bist das Zentrum des Geschehens. Aber die Bibel sagt uns, als Volk Gottes seid ihr eine Einheit und Gott ist das Zentrum des Geschehens. Und das wird deutlich, wenn wir hier auf Vers 21 achten. Dort sagt Gott, lasst dir nicht grauen vor ihnen, denn der Herr, dein Gott, ist in deiner Mitte. Ein großer und furchtgebietender Gott. Und ich denke, das ist der Vers, der den Abschnitt gut zusammenfasst. Das Volk Gottes soll sich nicht fürchten. Und es bedeutet auch, wir als Gemeinde, so klein wie wir sind, so wenige wie wir vielleicht sind, morgens und abends, wir sollen uns nicht fürchten. Wir sollen uns nicht fürchten vor der Welt, wir sollen uns nicht fürchten vor vielleicht dem Islam, wir sollen uns nicht fürchten vor allem Möglichen, was uns Angst einflößen könnte. Vielleicht fällt dem Staat irgendwann ein zu sagen, religiöse Gemeinschaften müssen eine Mindestgröße haben oder irgendwas. Man hat alles schon irgendwie gehört. Aber Gott fordert uns auf, dass wir uns nicht fürchten sollen. Wir sollen auf ihn schauen. Genau das sollte das Volk tun. Das Volk sollte in das Land gehen und kämpfen. Kämpfen für Gott, nicht für sich selbst. In erster Linie für Gott. Gott fordert das Volk auf, die Völker zu vernichten. Warum? Weil sie dem Bann heimgefallen sind, weil sie gesündigt haben, weil sie gegen Gott gesündigt haben, weil sie gegen Gott gekämpft haben. Und das Volk sollte gehen und kämpfen. Und wir sind Gemeinde im Neuen Testament, wir sind keine Nation mehr, Gott hat uns kein Land mehr verheißen, Gott hat uns eine himmlische Ewigkeit verheißen und trotzdem fordert uns Gott auf, zu gehen als Gemeinde und für ihn einzustehen. Wir sollen das Evangelium verkünden, wir sollen die Wahrheit in die Welt bringen. Bevor Jesus in den Himmel aufgefahren ist, gibt er seiner Kirche einen Auftrag, das Evangelium in alle Welt zu tragen. Und wir könnten in der Gefahr stehen, als kleine Gemeinde hier in Berlin zu sagen, was können wir schon machen? Was können wir schon tun? Wie sollen wir das denn hinkriegen? Wir sind doch nur wenige, lass es doch die großen Gemeinden in Berlin machen. Lass es doch die großen Kirchen tun. Warum sollten wir denn dies tun? Und Gott sagt zu seinem Volk, wenn du aber in deinem Herzen sagst, diese Völker sind zahlreicher als ich, wie kann ich sie aus ihrem Besitz vertreiben, so fürchte dich nicht vor ihnen. Wir könnten schnell in der Gefahr stehen und denken, ach, wir sind gerade mal 20 Leute im Morgengottesdienst, wenn es hochkommt, vielleicht 10 im Abendgottesdienst. Was sollen wir schon ausrichten gegen Berlin, wo 4 Millionen Menschen leben, sogar noch mehr? Und Gott sagt, fürchte dich nicht, denk nicht daran, wie groß und zahlreich und mächtig sind alle um uns rum. Fürchte dich nicht, gedenke doch an das, was der Herr, dein Gott, dem Pharao und allen Ägyptern getan hat. An die gewaltigen Prüfungen, die deine Augen gesehen haben, an die Zeichen und Wunder und an die starke Hand und den ausgestreckten Arm, mit denen der Herr, dein Gott, dich herausgeführt hat. So wird der Herr, dein Gott, an allen Völkern handeln, vor denen du dich fürchtest. Gott sagt zu seinem Volk, fürchte dich nicht, sondern erinnere dich daran, was Gott getan hat. Erinnere dich daran, was Gott getan hat. Und das, glaube ich, hat mehrere Ebenen. Zum einen sollen wir uns daran erinnern, was Gott in Ägypten getan hat. Gott sagt hier bewusst, gedenke daran, was Gott an dem Pharao getan hat. Also denk daran, was damals geschehen ist. Wir dürfen aber auch durchaus in die Kirchengeschichte blicken. Wir dürfen auch außerhalb des Wortes Gottes blicken und sehen, wie Gott seine Kirche gebaut hat, wie Gott seine Kirche vereint hat. Wir dürfen in die Apostelgeschichte schauen und sehen, wie das Wort Gottes sich verbreitet hat und verbreitet hat und verbreitet hat bis ans Ende der Welt, zumindest bis ans Ende des Römischen Reiches damals. kann davon ausgehen, dass als Paulus starb, das Evangelium wahrscheinlich bis nach Schottland hochgekommen ist. Bis dorthin, wo das Reich Gottes war. Quellen gehen davon aus, dass Johannes der Apostel bis nach China vorgedrungen ist, um das Evangelium zu predigen. Wir sehen schon in der frühen Kirchengeschichte, wie die Kirche wächst und wächst, wie das Wort Gottes vorangetrieben wird. Und wir dürfen auch auf unser Leben schauen und uns daran erinnern, wie Gott mächtig in unserem Leben gewirkt hat. Wie er uns erlöst hat aus den Sünden und aus den Mächten und den Zwängen der Welt mit mächtigen Armen, mit ächtiger Hand und ausgestreckten Armen. Denn wir waren niemals Sklaven eines Pharaos, aber wir waren Sklaven unserer Sünden und der Sünde. Und Gott hat uns daraus befreit und erlöst und uns versetzt in das Reich seines Sohnes. Und das allein sollte uns davon überzeugen, dass Gott mächtig ist und Gott mächtig wirkt und handelt. Wir sollten uns nicht fürchten. Gott geht sogar weiter und sagt, erinnert euch nicht daran, darauf, was Gott getan hat, sondern schaut und vertraut darauf, dass Gott noch mehr tun wird. Gott wird noch mehr tun. Dazu wird der Herr, dein Gott, Hornissen unter sie senden und wird sie so lange bestrafen, bis sie ausgerottet sind. Gott sagt, lass dich nicht grauen vor ihnen, denn der Herr, dein Gott, ist in deiner Mitte, ein großer und furchtgebietender Gott. Gott fordert uns auf, dass wir uns nicht fürchten, sondern auf ihn vertrauen, weil er in unserer Mitte ist. Gott ist in unserer Mitte. Und wenn wir als Gemeinde vor Herausforderungen stehen, wenn wir als Gemeinde vor Anfeindungen und Kämpfen stehen, dann ist unser Ansatz nicht aufzugeben oder klein beizugeben, sondern auf Gott zu schauen und auf ihn zu vertrauen. Dann geht Gott weiter in Vers 22. Und der Herr, dein Gott, wird diese Völker nach und nach vor dir vertreiben. Du kannst sie nicht rasch aufreiben, sonst würden sich die Tiere des Feldes zu deinem Schaden vermehren. Der Herr, dein Gott, wird sie vor dir dahingeben und sie in große Verwirrung bringen, bis sie vertilgt sind. Und er wird ihre Könige in deine Hand geben und du sollst ihren Namen unter dem Himmel ausrotten. Kein Mensch wird vor dir bestehen, bis du sie vertilgt hast. Gott spricht ihnen zu, dass er für sie kämpfen wird. Und das ist das, worauf wir vertrauen sollen. Aber Gott sagt, er kämpft in seinem Tempo, damit es dem Volk nicht schadet. Achtet darauf, er sagt, du kannst sie nicht rasch aufreiben, sonst würden sich die Tiere des Feldes zu deinem Schaden vermehren. Wenn es eine Schwäche in meinem Leben gibt, dann ist es wahrscheinlich Ungeduld. Also, ich bin ein ungeduldiger Mensch. Gestern war Aiden und ich im Britzer Garten und wir haben so eine kleine Digitalkamera und Aiden wollte ein bisschen was lernen und ich habe versucht, es zu erklären. Und irgendwann habe ich gemerkt, ich werde gerade ziemlich ungeduldig. Ich weiß nicht, ob Aiden das gemerkt hat, aber ich habe versucht, mich dann zu bremsen. Aber das ist meine Schwäche. Wir leben in einer Zeit, wo alles von heute auf morgen funktioniert. Ich kann morgen früh auf Amazon bestellen und morgen Abend wird es mir geliefert. Amazon hat sogar vor, in Berlin eine 2-Stunden-Lieferung einzuführen. Und ich weiß, dass ich derjenige bin, der sie nutzt. Aber manchmal funktioniert es nicht. Und dann heißt es, das Paket kommt am nächsten Tag. Oder das Paket braucht 3 Tage. Und ich bin ungeduldig und will das Paket jetzt haben, weil ich denke, dass ich es unbedingt benötige. Und so funktioniert es in vielen Dingen in unserem Leben. Und so funktioniert es oft in der Gemeindearbeit. Letztes Jahr, vor fast einem Jahr, haben wir den Verein offiziell gegründet. Und ich habe gedacht, okay, in einem Monat ist das alles über die Bühne und alles ist registriert. Und ein Jahr später streiten wir uns immer noch mit Amtsgericht und Finanzamt. Und weil hier was nicht stimmt und da was nicht stimmt und halbe Informationen erhalten werden und dann vergessen wurde, ein Dokument dorthin zu schicken und was nicht alles schieflaufen kann. Und letzten Endes muss ich darauf vertrauen und müssen wir darauf vertrauen, dass das Gottes Plan ist. Dass es Gottes Tempo ist, in dem Dinge vorangehen. Gott wird Israel das Land geben, aber in seinem Tempo. Kevin, als wir angefangen haben mit dieser Gemeindegründung in Berlin, hat es immer mit einem Fluss verglichen. Man muss Man kann als Mensch baut man Kanäle, gerade Kanäle von A nach B. Die Natur und Gott baut Flüsse und der Fluss fließt und irgendwann kommt zu hartes Gestein und dann biegt der Fluss nach rechts ab und braucht langsamer, bis er bergab geflossen ist. Aber das sind die Wege des Herrn. Die Wege des Herrn sind manchmal für uns unergründlich, aber es ist das richtige Timing. Und wir in unserer Ungeduld, in all der Arbeit, müssen nicht nur lernen, dass es nicht alles wir tun können, dass Gott für uns kämpft, wir müssen auch lernen, dass es heißt, dass es Gottes Tempo ist. Ich weiß nicht, ob euch die Worte im Ohr klingen, aber die ganze Zeit, als ich den Text die Woche über gelesen habe und studiert habe, waren mir die Worte Jesu im Ohr, wo es heißt in Matthäus 16, Vers 18, und ich sage dir auch, du bist Petrus und auf diesem Felsen will ich meine Gemeinde bauen und die Pforten des Totenreiches sollen sie nicht überwältigen. Christus sagt, ich will meine Gemeinde bauen. Und er gibt sogar die Zusage, dass Teufel und all sein Heer nichts dagegen anrichten kann. Aber wenn Christus seine Gemeinde baut, dann baut Christus nach seinem Tempo und nach seinen Mitteln und nach seinen Methoden und nicht nach unseren Vorstellungen. Das ist letztendlich auch das, was wir am Ende des Abschnittes noch sehen. Wenn wir in Vers 25 lesen, die Bildnisse ihrer Götter sollst du mit Feuer verbrennen und du sollst das Silber oder Gold nicht begehren, das daran ist und es nicht an dich nehmen, damit du nicht dadurch verstrickt wirst, denn dies ist dem Herrn, deinem Gott, ein Greuel. Darum sollst du den Greuel nicht in dein Haus bringen, dass du nicht dem gleichen Bann anheimfällst wie er. Als Scheusal und als Greuel sollst du es verabscheuen, denn es ist dem Bann verfallen. Als Israel nach Kanaan eingezogen ist, war es wahrscheinlich, wie wenn wir in einen Hindu-Tempel gehen. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal jemals einen Hindu-Tempel gesehen habt oder betreten habt. Bei uns in Britz gibt es einen, direkt neben unserem Bürgeramt. Deswegen läuft man da ab und zu vorbei, wenn man irgendwas mit den Behörden muss. Und der ist von außen schon kunterbunt. Und wenn die Tür manchmal offen ist, sieht man all die verschiedenen Götterstatuen da drin, die aus feinsten Holz und Gold und Farben gestaltet sind. Und so ähnlich kann man sich Kanaan vorstellen. Überall standen irgendwelche Götzen rum. Und nicht nur in irgendwelchen Tempeln, sondern an freien Feldern, auf hohen Bergen, an großen Bäumen. Überall haben die Völker ihre Götter aufgebaut und angebetet. Und Gott warnt das Volk davor, nicht dahin zu verfallen, dass sie es nehmen, dass sie diese Götter zu ihren Göttern nehmen. Gott warnt sie sogar davor, ihr Gold an sich zu nehmen. Und du sollst das Silber oder Gold nicht begehren, das daran ist, und es nicht nehmen, damit du dadurch nicht verstrickt wirst. Wahrscheinlich war das Gold und Silber, was in diesen Götzenfiguren war, auch mit heiligen Symbolen und alles Mögliche verbunden. Und wir als Menschen denken, ja gut, es ist doch nur ein Bild und es ist doch nicht so schlimm. Und vielleicht sind es für uns heutzutage keine Götzenbilder mehr, weil unsere Kultur sich keine Drachen mehr bastelt oder keine Löwenköpfe mehr irgendwo aus Gold verziert hinsetzt. Aber es sind die Methoden manchmal und die Mittel und wir als Gemeinde sind vielleicht dazu geneigt zu sagen, oh, aber wenn wir doch ein bisschen dieses Managementsystem anwenden und vielleicht dieses Motivationstraining benutzen, dann wächst die Gemeinde vielleicht viel besser. Und in den 90er Jahren war ganz groß, wenn wir die richtige Musik in den Gottesdiensten spielen und wenn unsere Pastoren lernen, PowerPoint zu benutzen, dann kommen die Leute, weil dann sind die Leute davon fasziniert. Und natürlich kommen die Leute, wenn die Musik gut ist. Wer von uns geht nicht gerne auf ein gutes Konzert mit Musik, die er mag? Und ich gebe es zu, ich höre mir gerne auf YouTube TED-Talks an. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber es sind so professionelle Redner, die irgendwas präsentieren. Und die haben grandiose Präsentationen und Präsentationstechniken. Aber das ist nicht das, wie Gott seine Kirche baut. Gott hat uns in seinem Wort offenbart, wie seine Kirche gebaut werden muss. Als die Reformatoren die Reformation angefangen haben, hat Johannes Calvin während der Reformation einen Brief geschrieben an den König von Deutschland, dem Kaiser von Deutschland, dem König des Römischen Reiches, indem er erklärt hat, warum die Reformation notwendig war. Und es war der König, vor dem Luther erscheinen musste und vor dem Luther gesagt hat, ich stehe hier und kann nicht anders. Und dieser König hat Jahre später festgestellt, wenn ich Frankreich einnehmen will, brauche ich all die evangelischen Christen in meinem Land. Und hat die Seiten auf einmal gewechselt. Und die evangelischen Christen hätten in der Gefahr stehen können und sagen können, ja, der König ist jetzt auf unserer Seite, lasst uns mit ihm zusammenarbeiten. Stattdessen haben die Reformatoren gesagt, lasst uns dem König erklären, warum er auf unsere Seite kommen muss und den evangelischen Glauben verstehen muss. Und Calvin sagt, das größte Problem der Kirche ist, dass sie Anbetung verstehen müssen. Dass sie verstehen müssen, wie Gott angebetet werden muss. Und dass, wie Gott angebetet worden werden will, in seinem Wort steht. Und wenn wir Gemeinde Gottes bauen wollen hier in Berlin, dann müssen wir nicht um uns rumschauen, was um uns rum geschieht. Wie die großen Firmen funktionieren, wie große soziale Vereine funktionieren, sondern wir müssen darauf schauen, was Gott sagt. Und wenn Christus sagt, ich baue meine Gemeinde, dann baut Christus die Gemeinde durch seine Mittel, durch sein Wort und durch die Sakramente. Und das ist uns verheißen. Jesus sagt zu seinen Jüngern, geht hin und mache zu Jüngern, indem ihr sie lehrt, zu halten alles, was ich euch geboten habe. Predigt ihnen das Wort Gottes. Gebt ihnen die Wahrheiten, die ich euch gegeben habe, weiter. Tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Jesus sagt an anderer Stelle, feiert dieses Mal so oft ihr könnt zu meinem Gedächtnis. Unsere Gefahr ist, dass wir auf uns und auf die Welt um uns herum schauen. Und dass wir versuchen, als Volk Gottes mit unseren Kräften und unseren Fähigkeiten und mit den Methoden der Welt Kirche zu bauen und das Evangelium in die Nation zu bringen. Und viele Gemeinden machen das und man kann ihnen fast keinen Vorwurf machen, weil die Motivation, die sie haben, ist, das Evangelium zu den Menschen zu bringen. Nur leider macht das Wort Gottes ihnen den Vorwurf und würde auch uns den Vorwurf machen, wenn wir vom Wort Gottes abweichen. Wir müssen an der Wahrheit festhalten. Und das heißt vielleicht, dass die Gemeinde hier sehr, sehr langsam wächst, weil es nicht populär ist, weil es keine gute Musik ist, weil es nicht viel Spaß ist manchmal. Aber es bedeutet, dass Gottes Segen darauf liegt. Und dass Gott sich daran erfreut, dass wir die Gemeinde so bauen, wie er es von uns fordert. Und wir sollten nicht auf die Welt um uns rumschauen und denken, wie sollen wir das noch schaffen? Wir werden es nie packen. Wir werden versagen. Wir sind doch viel zu klein. Wir haben keinen Einfluss. Wir haben keinen politischen Einfluss. Wir haben keinen sozialen Einfluss. Und Gott sagt zu uns, lass dich nicht grauen vor ihnen, denn der Herr, dein Gott, ist in deiner Mitte. Wir kommen sonntags nicht zusammen, um auf uns zu schauen. Wir kommen sonntags zusammen, um auf Gott zu schauen. Um auf den zu schauen, der alles für uns getan hat und der alles für uns tun wird und der verheißen hat, dass seine Kirche gebaut wird. Und vielleicht sieht es in Deutschland nicht so rosig aus, vielleicht sieht es in Berlin nicht so toll aus, aber historisch gesehen gibt es weltweit mehr Christen, als es je gab. Historisch gesehen wächst die Kirche und kann nicht aufgehalten werden. Historisch gesehen und selbst in der Gegenwart ist die Kirche dort am stärksten, wo die Welt am meisten sie anfeindet. Nicht unbedingt, Nordkorea ist man sich nicht so sicher, aber selbst der Islamische Staat hat es nicht geschafft, die Kirche aus Syrien zu bringen. In Ägypten ist die Christenheit seit 2000 Jahren eine der stärksten Gruppen, versplittert in verschiedene Richtungen. Und mit vielen würden wir auch sagen, es ist falsch, was sie machen, aber Gott in seiner Gnade und Treue baut seine Kirche gegen allen Widersachern. Und wenn wir denken, das Klima in Deutschland wird immer feindlicher gegenüber Christen und wird vielleicht immer feindlicher gegenüber klaren moralischen Vorstellungen, können wir darauf vertrauen, dass Gott trotzdem seine Kirche baut. Und wir müssen aufhören, auf unsere Kräfte zu schauen und auf das, was die Welt um uns herum tut, sondern auf Gott schauen. Lass dich nicht grauen vor ihnen, denn der Herr, dein Gott, ist in deiner Mitte. Lasst uns beten.